Petrus kommt noch 3-4 Mal und der Typ wartet immer noch. Und irgendwann kommt Petrus zu ihm und sagt, übrigens, kann ich Sie kurz was fragen? Sagt der Petrus zu dem Mann. Und der Mann, ja, ich habe Zeit. Ich muss warten, bis Sie mich in den Himmel reinlassen. Und Petrus geht zu ihm und sagt, eine kurze Frage habe ich an Sie. Wie war es eigentlich so im Paradies?
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Willkommen bei der Podcast der Bendy Chuck.
Er hat mit über 1 Million junger Menschen gearbeitet. Er ist verheiratet, zweifacher Familienvater von zwei wunderschönen Töchtern. Er ist 44 Jahre jung, ursprünglich aus Teheran, Iran. Wir sprechen heute von Ali Malochi, wohnhaft in Wien und Salzburg und auf der ganzen Welt unterwegs. Gerade eben hat er vor über 250 Jugendlichen in Liechtenstein im Theater am Kirchplatz in Jahn einen unglaublichen Vortrag gehalten und die Hosen dabei runtergelassen. Er hat über sein Leben gesprochen, über den harten Weg mit 40 Jobs geflohen, aufgewachsen in einem Flüchtlingsheim, gekleidet mit Dingen von der Caritas und wie ein Lehrer an ihn geglaubt hat, wohin alle anderen aufgegeben haben. Er hat das Zeugnis gezeigt mit einem nicht zufriedenstellenden Verhalten, mit ganz viel nicht genügend. Das war der vielleicht schlechteste Schüler der ganzen Schule. Und Jahre später ist er zum besten Schüler mit einem ausgezeichneten Erfolg avanciert. Es ist mir eine besondere Ehre, dir heute gegenüber sitzen zu dürfen, lieber Ali.
Ich danke dir.
Und ich bin sehr gespannt. Die Frage, die mir besonders auf den Lippen brennt, ist, du hast Jugendliche, junge Menschen aus der ganzen Welt kennengelernt, mit ihnen gearbeitet, vor ihnen gesprochen. Du hast Stadien gefüllt. Gibt es etwas, was alle Jugendlichen gemeinsam haben? Und wie würdest du das beschreiben?
Also junge Menschen haben ja das Privileg, dass sie jugendlich sein dürfen. Aber die meisten haben in den letzten Jahren gelernt, sehr früh zu funktionieren. Ich habe 13-jährige Jugendliche erlebt, die mit 13 schon daran denken, dass sie mit 18 die Matura machen. Totaler Druck von zu Hause. Und wonach alle lechzen. Das ist egal, ob du in Hyderabad bist, in Indien bei Jugendlichen bist, ob du in einem Videocall mit Jugendlichen in Bangladesch arbeitest, ob du in Liechtenstein bist, ob du in Zürich bist, ob du, ich weiß nicht, in Rom bist. Das ist komplett egal. Was alle Jugendlichen wollen, ist, dass sie irgendwann das Gefühl haben, sie dürfen so sein, wie sie sind. Dass sie das Gefühl haben, ich darf verärgert sein, ich darf keinen Bock haben, ich darf meine Träume haben, ich darf meine Ideen haben, ich darf meine Eigenarten haben. Also so wie ich bin, endlich ist da jemand, der mir das Gefühl gibt, ich darf so sein, wie ich bin. Und das wollen die alle. Also jeder Mensch will gesehen werden, die wollen auch alle ihre eigene innere Lebendigkeit leben. Junge Menschen wollen am liebsten alles erforschen und probieren, nur das Problem ist, das wird halt irgendwann uns weggenommen. Ja? Also wenn du dir ein Kind ansiehst, wenn ein Mensch beginnt zu sprechen, ist die erste Frage, die alle Menschen stellen, weltweit, unabhängig von Kultur und Geschlecht, ist immer die Warum-Frage. Kinder laufen rum im Alter von 3 Jahren und stellen immer Warum, Warum, Warum. Warum ist der Mond rund? Warum ist die Grafik gelb? Warum fahren wir schon wieder zu Oma? Warum, Warum, Warum? Und irgendwann drehen wir das um in der Gesellschaft und sagen, stell nicht so viele Fragen, du neugierige Nase.
Genau.
Du musst Dinge lernen und wir stellen dir die Fragen und dann hast du eine Prüfung zu machen oder so weiter. Und was junge Menschen wirklich wollen, das merkst du, ist dieses, ich werde gehört, das, was ich sage, ist wertvoll, auch wenn ich erst 11 Jahre alt bin zum Beispiel und ich werde wirklich gesehen. Also ich werde auch wirklich eingebaut in etwas und werde integriert und das sind Menschen, die an mich glauben. Das ist auch das, was eine Person will, die 100 Jahre alt ist. Aber bei Kindern merkst du halt noch, wenn sie so unter 14 Jahren sind oder unter 13 sind, ist dann noch dieses Licht da. Dann ab Oberstufe wird es schon weniger, weil da schon dann diese Matura und der Schulabschluss kommt, da nimmt der Druck zu. Aber egal, wo ich weltweit war, wenn Jugendliche das Gefühl haben, du bist ehrlich zu ihnen, du glaubst an sie und du verurteilst sie nicht. Ich habe noch nie erlebt, dass nicht irgendwelche Jugendlichen dann sich nicht geöffnet haben.
Du arbeitest auch mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr zusammen.
Ja, ja, ja.
Es geht um Life Skills, Sachen, die man in der Schule nicht lernt. Ja, du hast vorhin auch erwähnt, wie man Beziehungen führt und so weiter. Ja. Zu dem komme ich danach. Aber wenn wir jetzt das Bildungssystem anschauen, sei es jetzt in der Schweiz, in Liechtenstein, das sind eng aneinander gekoppelt, oder in Österreich. Was sind die 3 Dinge, wo du sagst, das muss man sofort ändern? Das wäre ein richtiger Game Changer.
Also ich bin immer ein Freund von Dingen, die man ändern kann, die auch wirklich Impact haben. Also natürlich könnten wir hergehen und sagen, wir müssten alle Fächer neu definieren und könnte man machen. Wie realistisch ist es? Nein, nicht groß. Was ich sofort ändern würde, ist, ich würde für alle Lehrer und Lernenden eine Assistenz zur Seite stellen. In klassischen Unternehmen, wenn du Führungskraft bist und du hast mehrere Personen zu führen, hast du irgendwann eine Assistenz, die dir die Administration abnimmt. Und in der Führung weißt du, du kannst als Führungsperson maximal 8 Leute direkt führen. In einer Firma würdest du niemals direkt 25 Leute führen. Das geht nicht. Das weiß man aus der Management-Theorie, aus Untersuchungen. Geht einfach nicht. Du hast immer nur 8 oder 7 Direct Reports. Das weiß man. Im Lehrer oder Lehrerin knallt man da 20 bis 30 Jugendliche hin, die emotional gerade irgendwo sind zwischen Pubertät und Liebe und ich werde nicht gesehen und bin ich gut genug und auf Social Media sagt jeder, ich muss so und so sein. Und dann musst du als Lehrer auch lernen, in 50 Minuten das emotional ausgleichen und noch Stoff vermitteln. Und du hast eine Anzahl von Personen, mit denen du nicht gleichzeitig in Beziehung sein kannst. Mit 7 Leuten kannst du in Beziehung bleiben. Da gibt es Untersuchungen aus der Gehirnforschung. Was ich machen würde, ist, ich würde Lehrer und Lernende sofort wie Führungskräfte behandeln. Ich würde ihnen sofort ein Administrationsteam zur Hand geben, damit alles, was administrationsmäßig ist, sofort wegfällt. Mhm. Und ich würde dafür sorgen, dass Lehrer und Lernende wirklich nur genommen werden, die auch wirklich sich committen, sich konstant weiterzuentwickeln. Wir müssen es hinbekommen, dass Lehrer...
Stichwort lebenslanges Lernen.
Ja, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Gesellschaft sind, wo wir zu einer Party gehen und jemand sagt, ja, was arbeitest du? Und einer sagt, ich bin Lehrer, bin Lehrerin. Und die andere Person sagt, wow, dich haben sie genommen? Wow, du musst ja richtig gut sein. Das muss das Ziel sein. Das heißt, das eine ist, die Lehrer sofort zu entlasten, lernen und die pädagogische Ausbildung, lernen und alles, was da ist, so massiv qualitativ anzuheben, dass wir wirklich wieder einen Stolz für die Lehrer und Lernenden haben und uns denken, shit, das, was wir zu Hause nicht ausgleichen, müssen die in der Schule abfangen. Wenn die durch die Hände von den Lehrern und Lernenden gegangen sind, sind die Jugendlichen dann quasi Erwachsene. Wir sollten vor denen niederknien und denen danken, dass sie es tun. Es gibt Länder, wo das passiert, Norwegen und so weiter. Das ist das Erste, was ich tun würde. Also auf jeden Fall Administration und wie Führungskräfte die ausbilden. Das ist die erste Thematik. Das Zweite, was ich definitiv machen würde, ist, ich würde dafür sorgen, dass Jugendliche jedes Jahr die Erlaubnis haben, sich Urlaubstage zu nehmen. Was meine ich damit? Als Erwachsener, wenn es dir zu viel wird in der Arbeit, sagst du, ich nehme Urlaub. Als Jugendlicher hast du keine Chance. Du musst hingehen, das heißt, es ist Zwang. Zumindest bis zur 9. Schulstufe.
Das sagst du als erfahrener Schulabbrecher, oder?
Ja,
oder
einer Schulschwänzer. Ich bin immer in der Schule gesessen, habe gesagt, niemand hat mich gefragt, ob ich das möchte. Und dann wundert sich jeder, dass ich mich dagegen weigere. Alles, was nicht mit Freiwilligkeit passiert, ist Krieg. Mhm. Wenn du die Lebensfreude hältst, in der Volksschule will fast jedes Kind, das passt.
Genau,
ja?
Gut. Später.
Also ganz später. 1,
oder?
Genau. Das heißt, was ich auf jeden Fall tun würde, ist in diesem Bereich wirklich anzusetzen und ihren Kindern die Macht zu geben, also in der Oberstufe, also ab der Oberstufe, ab so 14, und sagen, ihr habt jedes Jahr ein Kontingent an freien Tagen, die ihr euch nehmen könnt für euch selbst. Ihr müsst das nicht argumentieren, es darf nur nicht an einem Prüfungstag sein,
genau,
wenn du krank bist. Ja. Aber wenn du merkst, es wird dir aktuell alles zu viel, dann sag einfach, ich nehme mir nächste Woche 4 Tage Urlaub.
So, Time out.
Fertig. Dafür brauchst du aber ein Informationssystem im Hintergrund, das zeitgemäß ist. Das heißt, wir müssen alles, was lernmäßig mit Wissen verbunden ist, alles digital und mit KI so abdecken können, dass wenn du nicht dabei bist, du trotzdem KI-Systeme hast, die sagen, das und das wurde gelernt. Und die Person hat das und jenes gemacht, damit du nicht großartig darüber nachdenken musst. Ich erlebe heute Meetings, wo du mit Vorständen im Meeting sitzt und früher hast du alles mitgeschrieben und heute hast du am Tisch eine kleine Box bei deinem Handy, wo du quasi per KI das ganze Meeting aufnimmst. Du hast Zeit, dich aufs Gespräch zu fokussieren. Du bist bei der Person. Und das Einzige, was du danach tust, ist, du gehst dann zu deinem Handy, schaust, was auf diesem KI-Ding aufgenommen worden ist und kannst 3 Wochen dort nachfragen, hey, was haben wir nochmal besprochen? Ging es um 14 Uhr oder um 15 Uhr? Und das Ding hat das alles. Und sowas brauchen wir auch im Schulunterricht, damit wir eine größere Flexibilität haben. Es geht nicht mehr darum, nur Wissen zu vermitteln und dass wir alles mitschreiben und das Ganze. Es geht darum, dass wir wieder in Beziehung gehen können, wirklich präsent sind. Wenn wir manchmal sagen, vom Biorhythmus geht es nicht, dass wir einen Raum schaffen, wo wir auch auf das Rücksicht nehmen. Es ist nicht jedes Kind um 8 Uhr in der Früh voll da. Also wenn ich in meiner Businesswelt jeden Tag um 8 Uhr in der Früh Meetings machen würde, würden alle Leute zu mir sagen, spinnst du, von 9 fangen wir nicht an.
Aber du stehst selber um 5 Uhr auf, oder?
Ja, aber das ist freiwillig und das ist dafür da, um Dinge zu sortieren. Aber ich würde, wenn mir jemand sagt, um 8 Uhr ein Meeting, sage ich zu ihm, Alter, um 8 Uhr bin ich nicht da.
Ja. Aber in der Schule schon, manche starten ja schon um 7:15 oder 6:30.
Sechsjährige Kinder, die um 8 Uhr da sitzen, ist natürlich cool für die Eltern, weil wir dann nachher nicht Zeit für uns haben in der Früh. Aber ich würde schauen, dass wir eine Infrastruktur schaffen, wo wir in einem speziellen Rahmen zumindest Kindern die Chance geben, auf ihren Biorhythmus zu hören. Mhm. Und wir beim Thema Wissen so abgespeichert haben und so aufbereitet haben, damit Kinder in ihrem Tempo einfach auf das Ganze zugreifen können. Also, weil jeder ist auch anders. Ich habe immer lernen müssen, indem ich gestanden bin und herumgegangen bin. Ich hätte eine Schulklasse gebraucht, wo ich einfach hinten auf und ab gehen darf. Dann hätte ich gelernt, ich bin gesessen und mein ganzer Körper hat gezittert. War nicht cool. Dann später, als ich erwachsen war in der Abendstunde, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt lerne an der Uni, stehe ich halt auf und gehe herum. Aber als Kind kennst du das nicht. Und diese drei Dinge wären Administrationsthematiken für Lehrer und Lernen, dann die Ausbildung von denen so stark anheben, dass es wirklich die qualitativste in einem ganzen Land ist. Andere war, den Jugendlichen die Chance zu geben, dass sie sich freie Tage nehmen dürfen. Gibt es ein Kontingent einfach, wo sie sagen, so wie Erwachsene sagen 25 Tage Urlaub in Österreich, haben die Jugendlichen 10 Tage Urlaub im Jahr, die sich nehmen dürfen. Klar, mit Richtlinien links und rechts. Und das dritte ist, ein Informationssystem aufzubauen, wo das Wissen getrennt wird von der Beziehungsarbeit. Und man auf Wissen immer zugreifen kann, das ist kein Problem, aber das wirklich Raum ist für die Beziehungsarbeit. Ja, und darum geht's. Ja, das sind die drei Dinge, die kann man sofort einführen. Ja, ich glaube, dass das halt nur an Glaubensmodellen scheitert. Also wenn man sagen würde, jedes Kind hat einmal im Jahr 2 Tage, die er sich freinehmen kann, oh, was da losgehen würde. Ja.
Ja, in der Schweiz gibt es das ja, sogenannte Joker-Tage.
Geil.
Und das muss man auch nicht groß begründen, was man da macht, ob man auf eine Hochzeit geht oder was auch immer.
In Österreich
heißt dann wieder, ja, 9 Wochen Ferien am Stück im Sommer, die müssen wir schon längst mal kürzen oder nicht. Und ja, wird schwierig werden, denke ich, oder? In Österreich, auch mit den Klassengrößen, oder?
Die Klassengrößen sind eine Katastrophe. Also das ist also
unglaublich, oder?
Ich habe jetzt nur über Sachen geredet, wo man jetzt beginnen könnte, Entscheidungen zu treffen. Da spricht nichts dagegen, an den pädagogischen Hochschulen jetzt herzugehen und zu sagen, wir machen die Aufnahmekriterien ganz anders. Wir investieren ganz anders in die Entwicklung von den Lehrern und Lernenden, die wir noch ausbilden, könnte man sofort umsetzen.
Mhm.
Ja, in den Klassengrößen ist dann wieder so historisch hier aufgebaut, aus Militär und da und
genau,
da.
Ja. Aus Maria-Theresia-Zeiten kommt das, oder? Klar. Vorhin haben die Jugendlichen im Anschluss an einen Vortrag unglaublich tolle, tiefgründige Fragen gestellt. Ja. Ich möchte auf 2 jetzt noch eingehen. Einmal ein Life-Changer war, als dein Papa verstorben ist, wo
genau.
Du hast gesagt, du bist zu streng zu dir selbst gewesen.
Ja.
Und dann hast du einfach umgedenkt, dich reflektiert und hast auch deinen Manager-Job, wo du ganz oben warst, an den Nagel gehängt und deinem Herzen gefolgt und was anderes gemacht.
Genau.
Und das zweite war, wo dich jemand gefragt hat, du bist sehr viel unterwegs auf Reisen, wie du das machst mit deiner Familie, mit deiner Frau.
Mhm.
Und vielleicht für unsere Hörer, ich dachte, das ist etwas Thema Zeit, Zeitmangel, Time Management, das haben wir alle. Jeder, wo eine Familie hat mit Kindern, weiß, wie geht das. Ja. Aber du hast dann gesagt, wenn ich nach Hause komme, dann gebe ich zuerst meiner Frau einen Kuss und lebe so den Kindern vor. Wenn wir zwei nicht funktionieren, dann funktioniert eigentlich nichts, oder? Wenn du das nochmal so in Worte fassen könntest, es war sehr schön. Wie du das irgendwie regelst und ihr habt da ein Special Agreement zu zweit, denke ich, oder?
Ja, es ist so, ich bringe mir das, wenn ich mit Führungskräften arbeite, bringe ich immer das Bild, wenn du einen Baum einpflanzt, einen Apfelbaum, dann pflanzt du den ein und du kümmerst dich darum, dass die Wurzeln gut genährt sind. Du schaust darauf, dass dieser Baum wachsen kann. Dann wächst irgendwann dieser Baum und irgendwann trägt er Früchte, Äpfel. Und alle schmeißen sich auf die Äpfel. Sagen, oh, die Äpfel. Im schlimmsten Fall vergisst du den Baum und die Wurzeln. Und dann sagst du, mehr Äpfel, wir brauchen mehr Äpfel. Aber du vergisst, dass wenn dieser Baum einmal nicht mehr existiert, Äpfel kannst du vergessen. Und was ich erlebt habe in meinem Leben ist, viele Menschen haben eine Beziehung, es ist cool, dann kommen Kinder. Und irgendwann hat dieses Paar entfremdet und du redest mit den Leuten und die Leute sagen, ja, die Kinder sind halt gekommen. Und ich habe mir gedacht, ja, ist ja nur eine Fokusfrage. Und dann habe ich einfach gemerkt, wenn ich nach Hause komme, was ist das Wichtigste? Was ist das, ohne dem das Ganze nicht existieren würde? Na gut, das ist die Beziehung zwischen meiner Frau und mir. Deshalb muss dort zuerst die Energie reinfließen. Ganz simpel. Und wenn es sogar heißt, die Kinder kommen, Papa, 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 ist immer so, nein, zuerst halt die Mama oder umgekehrt.
Mhm.
Natürlich vergisst man das manchmal. Aber das Hauptthema ist, dass die Kinder checken, wenn meine Frau und ich uns sehen, dann kommen wir einfach zuerst. Obwohl ich meine Kinder über alles liebe. Und das andere ist, alles, was ich tue, auch was meine Frau tut, ist immer miteinander abgesprochen. Also es darf niemals immer das Gefühl haben, der andere macht jetzt einen Alleingang, sondern du wirst immer involviert sein. Und dann hält man es auch gut aus, wenn, keine Ahnung, wenn dann meine Frau 4 Tage surfen ist, dann denke ich mir nicht, boah, die macht das jetzt alleine und lässt mich alleine sein. Nein, haben wir gemeinsam bequatscht. Und wir haben geschaut, wer
gemeinsamer braucht Kalender oder ist
gemeinsamer Kalender, wir gehen das gemeinsam durch. Und wenn wir manchmal merken, wir haben uns wieder entfremdet, weil wir wieder so parallel zueinander leben, dann setzen wir uns immer wieder hin und haben unsere berühmten Couchgespräche. Sonntagsabend auf der Couch, jeder mit seinem Kalender. Haben wir oft, dann gehen wir die nächsten 4 Wochen durch, 5 Wochen durch.
Aber ihr habt auch wöchentlich ein Date miteinander.
Wir, ja, als wir keine Kinder hatten, war es easy, dass wir so Date Nights und so, war easy. Als unsere Tochter geboren wurde und ein Baby war, war es auch noch easy. Irgendwann geht's nicht mehr. Und dann haben wir geswitcht von Date Nights zu Date Breakfasts, Date Lunch, manchmal zwischen Tür und Angel. Wenn zufällig sie sagt, boah, ich würde jetzt zum Mittag, keine Ahnung, ich mache mir jetzt zu Hause was zum Essen. Und ich bin im Büro, denke mir, warte mal, ich habe jetzt Zeit. Ja, passt. In 15 Minuten zu Hause, wir machen gemeinsam das Date und dann essen wir halt gemeinsam. Aber der Fokus ist, dass du immer wieder, und manchmal ist es 10 Minuten, ja, hey, bleiben wir sitzen auf einem Café, danach starten wir los. Ich glaube, du musst dir diese Inseln bauen, die du auch so nennst durch die Reihe und sagst, das ist wirklich unsere gemeinsame Zeit und du darfst es nicht dem Zufall überlassen. Ja, das ist ganz wichtig.
Wir können jetzt noch Stunden da sitzen und plaudern, aber ich habe noch eine Frage. Das war das am Schluss von deinem unglaublich eindrücklichen Vortrag, was du den ganzen Jugendlichen mitgegeben hast, auch für unsere Hörer vielleicht nochmal. Was ist so das Wichtigste, deine Kernmessage?
Also die Kernbotschaft ist, die Chance, als Mensch geboren worden zu sein, liegt irgendwie bei 1 zu 400 Milliarden. Du musst niemandem mehr was beweisen. Und irgendwas in dieser Welt hatte das Gefühl, es ist gut, dass du am Leben bist und du hast ein Herz, das für dich schlägt, ohne dass du irgendwas dafür jemals getan hast. Das heißt, das Leben meint es schon gut mit dir. Und irgendwann wird diese Geschichte vorbei sein. Sagen wir in 100 Jahren. Und das Wichtigste ist zu verstehen, irgendwann am Ende deines Lebens blickst du auf dein Leben zurück und musst dir die Frage beantworten, bin ich der Erwachsene geworden, auf den mein 14-jähriges Ich stolz wäre? Das ist alles. Du hast dieses Leben, es ist schon das Geschenk. Wer weiß, ob danach das Paradies kommt. Ich glaube, wir leben schon im Paradies. Mhm. Und vielleicht ein Witz dazu. Ein Mann stirbt und kommt in den Himmel. Er fährt mit dem Aufzug in den Himmel, ist da oben im Himmel. Und steht da vor seinem Riesenschild, da steht Himmel. Und da kommt so ein Kerl hin und sagt, hi, ich bin Petrus, herzlich willkommen. Sie werden gleich reingelassen, Sie müssen so eine Nummer ziehen. Und der Typ zieht eine Nummer und wartet bei diesem Tor. Und wartet und wartet. Und Petrus kommt und sagt, und? Und er sagt, hi, ich muss warten, ist noch keiner gekommen. Und sagt, Petrus, okay, ich komme später. Petrus kommt noch 3-4 Mal und der Typ wartet immer noch. Und irgendwann kommt Petrus zu ihm und sagt, übrigens, kann ich Sie kurz was fragen? Sagt der Petrus zu dem Mann. Und der Mann, ja, ich habe Zeit. Ich muss warten, bis Sie mich in den Himmel reinlassen. Und Petrus geht zu ihm und sagt, eine kurze Frage habe ich an Sie. Wie war es eigentlich so im Paradies? Und das ist wirklich so. Es gibt Kriege auf der Welt. Ja, es gibt Dinge, die nicht gut funktionieren. Aber Kriege und Konflikte sind menschgemachte Dinge auf einer Gedankenebene. Es sind nur Gedanken, die gegen Gedanken sind und die beginnen dann irgendwann in die materielle Welt zu kommen. Diese Welt hier, wir haben genug Essen und Trinken für alle. Wir haben eine Luft, die wir atmen können. Wir haben Trinkwasser, wir haben unglaubliche Sachen. Wir haben eine Welt, wo 2 Menschen zusammenkommen, daraus entsteht neues Leben. Es ist absurd, es ist ein Wunder. Und wir leben auf einer Erdkugel, die einfach im Weltall hängt und sich dreht. Es ist verrückt. Und die Sonne ist genau in der richtigen Distanz, dass sie uns Energie und bla 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 gibt. Und wenn der Mond in einer Konstellation ist, haben wir Ebbe und Flut. Das ist verrückt. Und vielleicht ist das Paradies.
Genau.
Ja, also.
Es klingt schwer danach, oder?
Es ist auch wirklich so. Ja. Mhm. Und ich sagte das als jemand, der in einem Flüchtlingsheim aufgewachsen ist, in schlimmster Armut. Und als Kindheit trotzdem, haben wir trotzdem diese Sichtweise immer gehabt. Wir müssen das Leben genießen. Wir müssen das nutzen, was wir haben.
So das Positive. Du, Stärke,
ich glaube, etwas anderes hast du nicht. Ich glaube, du musst schon aus den Sachen, die passiert sind, trauern und so, ist ganz wichtig. Also es ist wichtig, diese dunklen Emotionen, die nicht angenehm sind, anzunehmen und sie wirklich zu durchleben. Nur die Frage ist danach, wie machst du weiter? Also es gibt diesen Spruch, wo man sagt, Schmerz passiert, aber Leiden ist optional. Und ich komme aus einer Kultur, wo man manchmal wegen Dingen leidet, die 10 Jahre zurückliegen. Und ich habe irgendwann gesagt, auf das habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust. Ja. Und darum geht's. Die Botschaft ist einfach, seid lieb zueinander, mögt euch selbst. Es geht im Leben um nichts. Es geht darum, sich selber nicht zu ernst zu nehmen und gleichzeitig zu verstehen, du bist das Wichtigste auf der Welt. Was anderes ist es nicht.
Schön. Ja. Lieber Ali, danke vielen, dir. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Mach weiter so.
Gerne.
Vielen Dank, was du der Welt für ein Geschenk machst.
Du auch, bitte.
Ja.
Du auch. Danke.
Alles Gute.
Danke.
Das war eine Folge von der Podcaster-Band, die Glück. Das war eine Folge von der Podcaster-Band.